Drinnen im Palast begann das Verhör. Der hohe Priester Hannas fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete: Was ich gelehrt habe, ist überall bekannt, denn ich habe in aller Öffentlichkeit gepredigt, in den Synagogen und im Tempel, wo es jeder hören kann. Niemals habe ich im Geheimen etwas anderes gelehrt. Weshalb fragst du also? Frag doch alle, die mich gehört haben, sie wissen, was ich gesagt habe. Da schlug ihm einer von den Wächtern, die neben ihm standen, ins Gesicht und rief: So redest du mit dem hohen Priester? Wenn ich etwas Böses gesagt habe, dann beweise es, antwortete Jesus. Habe ich aber die Wahrheit gesagt, weshalb schlägst du mich? Da ließ Hannas Jesus in Fesseln zu Kaiphas bringen, dem amtierenden hohen Priester. In den frühen Morgenstunden brachten sie Jesus von Kaiphas zum Amtssitz des römischen Gouverneurs. Die Juden selbst betraten dieses Gebäude nicht, weil sie dadurch nach ihren religiösen Vorschriften unrein geworden wären und nicht am Passamahl hätten teilnehmen dürfen. Deshalb ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr denn gegen diesen Mann? Was hat er getan? Wenn er kein Verbrecher wäre, antworteten sie, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Dann nehmt ihn mit und verurteilt ihn nach eurem Gesetz, entgegnete Pilatus. Aber wir dürfen doch niemanden hinrichten, wandten sie ein. So sollten sich die Worte Jesu erfüllen, mit denen er vorausgesagt hatte, wie er sterben würde. Pilatus kam nun in den Gerichtssaal zurück, ließ Jesus vorführen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Fragst du als römischer Gouverneur oder wollen das die Juden wissen? Entgegnete Jesus. Bin ich etwa ein Jude? Fragte Pilatus. Die Führer deines eigenen Volkes und die hohen Priester haben dich hergebracht, damit ich dich verurteilen soll. Was also hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Man kann es mit keinem anderen Reich vergleichen. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von einer anderen Art. Da fragte ihn Pilatus: Dann bist du also doch ein König? Jesus antwortete: Ja, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin geboren und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Und wer bereit ist, auf die Wahrheit zu hören, der hört auf mich. Die Wahrheit, was ist das überhaupt? Die Wahrheit, fragte Pilatus nachdenklich zurück. Dann ging er zu den Juden hinaus und sagte ihnen: Nach meiner Meinung ist der Mann unschuldig. Ich will euch wie üblich auch in diesem Jahr am Pessachfest einen Gefangenen freigeben. Wenn ihr wollt, lasse ich den König der Juden frei. Sie aber schrien laut: Nein, nein, nicht den, wir wollen Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher.
Wir lesen weiter aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19. Da befahl Pilatus, Jesus abzuführen und ihn auszupeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. Dann hängten sie ihm einen purpurroten Mantel um, stellten sich vor ihn hin und spotteten: Sei gegrüßt, du König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Jetzt ging Pilatus wieder zu den Juden hinaus und sagte: Ich will ihn noch einmal herbringen lassen, damit ihr erkennt, dass er unschuldig ist. Dann kam Jesus heraus. Er trug die Dornenkrone und den roten Mantel. Und Pilatus forderte die Menge auf: Seht ihn euch an, diesen Menschen. Aber kaum hatten die hohen Priester und die anderen Juden Jesus erblickt, fingen sie an zu schreien: ans Kreuz mit ihm. Dann nehmt ihn doch und kreuzigt ihn, rief daraufhin Pilatus, denn ich bin überzeugt, er ist unschuldig. Nach unserem Gesetz muss er sterben, entgegneten die Juden, denn er hat behauptet, er sei der Sohn Gottes. Als Pilatus das hörte, bekam er es mit der Angst zu tun. Er ging wieder in den Palast zurück und fragte Jesus: Wer bist du eigentlich? Doch Jesus antwortete nichts. Redest du nicht mehr mit mir? Fragte Pilatus drohend. Hast du vergessen, dass es in meiner Macht steht, dich freizugeben oder dich ans Kreuz nageln zu lassen? Jetzt antwortete Jesus: Du wärest machtlos, hätte dir Gott keine Macht über mich gegeben. Deswegen ist auch die Sünde der Leute, die mich ausgeliefert haben, größer als deine Schuld. Da versuchte Pilatus noch einmal, Jesus freizulassen. Aber die Juden schrien: Wenn du den laufen lässt, bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus hinausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl an die Stelle, die man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabata. Das war um die Mittagszeit, am Tag vor dem Passa, an dem sich alle auf das Fest vorbereiteten. Pilatus sagte zu den Juden: Da habt ihr euren König. Weg mit ihm, brüllten sie, schlagt ihn ans Kreuz. Soll ich wirklich euren König kreuzigen lassen? Fragte Pilatus noch einmal. Wir haben keinen König, nur den Kaiser, riefen die Hohenpriester. Da gab Pilatus nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Die Soldaten packten Jesus und führten ihn aus Jerusalem hinaus. Sein Kreuz musste er selbst tragen, vom Richterplatz bis hin zur Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt dieser Ort Golgatha. Dort schlugen sie ihn ans Kreuz. Neben ihm wurden zwei andere Männer gekreuzigt. Pilatus ließ ein Schild an das Kreuz Jesu nageln, auf dem die Worte standen: Jesus von Nazareth, König der Juden. Die Stelle, an der Jesus gekreuzigt worden war, lag nahe bei der Stadt. Und so lasen viele Juden diese Inschrift, die in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst war. Da kamen die hohen Priester zu Pilatus und verlangten von ihm: Lass das ändern. Es darf nicht heißen, der König der Juden, sondern er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus aber weigerte sich. Es bleibt genau so stehen, wie ich es geschrieben habe. Als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf, sodass jeder der vier Soldaten etwas davon bekam. Dann beschlossen sie: Das Untergewand wollen wir nicht aufteilen, wir werden es verlosen. Es war nämlich aus einem Stück gefertigt, ohne jede Naht. So erfüllte sich die Vorhersage der Heiligen Schrift: Meine Kleider haben sie unter sich geteilt und mein Gewand verlost. Genau so geschah es auch. Unter dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und seine Schwester. Außerdem Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalena. Als Jesus nun seine Mutter sah, neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Da erst sagte er, und wieder erfüllte sich damit eine Voraussage der Heiligen Schrift, ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein und steckten ihn auf einen Stab und hielten den Schwamm Jesus an den Mund. Als Jesus davon getrunken hatte, rief er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Das alles geschah am Tag vor dem Passafest, damit die Toten nicht an diesem hohen Feiertag am Kreuz hängen blieben, gingen die Führer der Juden zu Pilatus und baten ihn, er solle den Gekreuzigten die Beine brechen und sie vom Kreuz abnehmen lassen. Pilatus schickte Soldaten, die den beiden mit Jesus gekreuzigten Verbrechern die Beine brachen. Als sie zu Jesus kamen, stellten sie fest, dass er bereits tot war. Deshalb zerschlugen sie ihm nicht die Beine. Aber einer der Soldaten stieß ihm eine Lanze in die Seite. Sofort flossen Blut und Wasser aus seiner Wunde. Das bezeugt einer, der alles selbst mit angesehen hat. Sein Bericht ist zuverlässig und wahr. Ihm könnt ihr glauben. Auch das ist geschehen, damit dieses Wort der Heiligen Schrift in Erfüllung geht. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Ebenso erfüllte sich eine andere Voraussage. Sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. In der Nähe der Hinrichtungsstätte lag ein Garten. Dort war ein in Fels gehauenes, bisher noch nicht benutztes Grab. In dieses Grab legten sie Jesus, denn sie hatten es eilig, weil bald der Sabbat begann.
Karfreitag ist ein Feiertag, der in der heutigen Zeit so herausragt aus allen anderen Feiertagen. An ihm kann man sich nichts schenken. Er hat so ein ganz anderes Gepräge, etwas, was für Außenstehende so unbegreiflich ist, wie eine Kreuzigung, das Folterinstrument, ein Kreuz aus der römischen Zeit, ein langes Sterben steht im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Und doch ist dieser Tag eigentlich der höchste Feiertag im Leben von uns Christen und im Leben der Kirche. An diesem Tag ist der Wendepunkt in der Geschichte, im Schicksal der Menschheit. An diesem Tag ist der Wendepunkt im Leben eines Menschen, der auf der Suche nach Gott ist, weil an diesem Tag etwas Einmaliges, etwas Unvergleichliches, etwas Einzigartiges geschah. Wir wollen miteinander einen Moment darüber nachdenken und ich lese uns drei Sätze aus dem Hebräerbrief, in dem sehr komprimiert die Einzigartigkeit dieses Geschehens beschrieben ist. In Kapitel 9, Vers 26 lesen wir, nun aber ist er ein einziges Mal am Ende der Zeit erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. Und so wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, worauf aber das Gericht kommt, so wird auch Christus, nachdem er ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde erscheinen, denen zum Heil, die auf ihn warten. Drei Sätze, dreimal einzigartig. Dreimal sozusagen fällt in diesen wenigen Sätzen das Wort, dass etwas einmal geschieht. Und das macht diesen Tag so besonders. Dieser Tag ist eben nicht wiederholbar, so wie vielleicht andere hohe Feiertage wiederholbar sind und die Bedeutung immer wieder neu zelebriert wird und auch neu geschieht. Im Alten Testament wurde sozusagen immer wieder neu, einmal im Jahr, das Opfer gebracht, um das Volk von seiner Schuld zu entsühnen. Einmal im Jahr und jedes Jahr wieder wurde einem Bock die Sünde des Volkes in der Geste des Priesters aufgestemmt, um dann den Bock in die Wüste zu jagen, eben den Sündenbock. Und er trug die Sünde, die Schuld, die Störung der Gemeinschaft, die Verschuldung der Menschen vor Gott und untereinander hinaus und schaffte sie so weg aus der Gemeinschaft und gab einen Neuanfang. Anders hier. Das erste Einmal, das wir lesen in unseren Versen, ist nun aber, ist er ein einziges Mal am Ende der Zeiten erschienen. Paulus schreibt im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es war eine Zeit, die Gott festgesetzt hat. Gott entschied, dass es Zeit ist, die Umkehr in dieser Welt zu schaffen. Es war die Zeit, die Gott festgelegt hat. Und manches von dem, was wir oft so denken, ist natürlich so kritisch im Hintergrund. Was macht denn diese Zeit zur vollen Zeit? Und wir weisen damit aus, was wir gleich noch sehen werden, dass wir in dieser Anmaßung leben, als gegenüber zu Gott besser zu wissen, was die volle Zeit gewesen wäre. Die Bibel redet nur davon, dass die Zeit erfüllt war. Es war höchste Zeit, es war Zeit, dass der Höchste selbst eingriff und seinen Sohn sandte. Und zwar ein einziges Mal. Das Geschehen und das Leben Jesu ist nicht wiederholbar. Er kam nicht jedes Jahr aufs Neue in diese Welt und zeigte uns jedes Jahr aufs Neue mit einer vielleicht steigenden oder steigernden Erfolgsrate, was es bedeutet, einander zu lieben, zu vergeben und Gott sozusagen die Ehre zu zeigen. Jesus kam ein einziges Mal. Er kam einmal. Er kam am Ende der Zeit. Da ist er gekommen und hat mit seinem Sterben am Kreuz das Opfer gebracht. Kein wiederholbares Opfer, ein einziges Opfer. Es war das Opfer, das sozusagen alles andere in den Schatten stellte. Vorher musste für die Schuld des Volkes immer wieder neu geopfert werden. Fremdes Blut musste fließen. In diesem Opfer Jesu war es anders. Hier floss sein eigenes Blut. Er tilgte die Schuld der ganzen Welt, indem er sein schuldloses Leben gab, um die Schuld zu bezahlen, die wir hätten zahlen sollen. Um den Tod zu sterben, der unser Tod gewesen wäre. Wir hätten die Strafe verdient. Unsere Strafe lag auf ihm. Er hat mit seinem Leben uns ausgelöst. Er ist Erlöser geworden, weil er sich selbst gab für uns. Einmal am Ende der Zeit. Durch sein Opfer hat er die Schuld und die Sünde getilgt. Was das bedeutet? Es ist ein großartiges Angebot Gottes an uns Menschen. Wir lesen doch in Vers 27, und so wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, worauf das Gericht kommt. Noch einmal, ein Einmal. Christus starb ein einziges Mal am Ende der Zeit. Und auch uns ist es gesetzt, ohne dass wir wüssten, wann, einmal zu sterben. Einmal. Und es ist etwas Eigenartiges um unseren Tod. Wenn wir sterben, dann beginnt in unserer Umgebung etwas, wo Menschen nachdenken und versuchen, ein ganzes Bild zu bekommen von dem Leben dessen, der gestorben ist. Wir kennen solche Situationen, dass wir dann, wenn ein Mensch gestorben ist, beginnen darüber nachzudenken, was war alles gewesen? Was lag an Sinn, an Botschaft, an Gutem, an Ertrag im Leben des Menschen, der gestorben ist? Wir werden einmal sterben. Und unser Tod gibt unserem Leben eine Unverwechselbarkeit und Einmaligkeit. Wir können nicht noch einmal leben. Deshalb ist es entscheidend, wie wir leben. Aber einmal ist uns die Zeit gesetzt, dass wir sozusagen gehen werden und so wie Menschen in unserer Umgebung nachfragen, was war erzählenswert in seinem Leben? Was wurde durch sein Leben angestoßen? Oder welche Fragen sind geblieben? Welche Sätze hätten wir gerne noch mit dem Verstorbenen ausgetauscht, um so vielleicht die ganze Begegnung mit diesem Menschen vollkommener, runder, erfüllter zu machen? Wir lesen im Alten Testament, dass wir bedenken sollen, dass wir einmal sterben müssen, damit wir es lernen, weise zu leben. Wir werden auch einmal sterben. Wir, die wir dann gestorben sein werden, wissen nicht, was andere über uns erzählen. Man kann nur hoffen, Gutes. Wir wissen aber, das hält sich vielleicht auch in Grenzen. Aber es ist wichtig, dass wir uns darüber klar werden, dass wir nicht nur sterben und dann ist es vorbei, sondern das, was hier der Schreiber des Hebräerbriefes auch sagt, danach das Gericht. So wie Menschen schon fragen, wer war der Verstorbene, was gehört zu seinem Leben, was hat er Gutes getan, was für einen Einfluss hat er gehabt, was ist der Ertrag seines Lebens, so werden wir einmal in anderer Weise vor Gott im Gericht von ihm, dem Richter, beurteilt werden, was unser Leben in seinen Augen für einen Wert, für einen Sinn, für ein Gewicht hat. Ein drittes einmal. So wird auch Christus, so heißt es dann weiter, nachdem er ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden ist, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal zur Beziehung der Sünde, ohne Beziehung zur Sünde erscheinen, denen zum Heil, die darauf warten. Christus, so lesen wir, ist als Opfer dargebracht worden, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen oder um die Sünde zu besiegen, um die Sünde zu tilgen. Ein einziges Mal hat er das getan. Er hat nicht einzelne Tatsünden getilgt, hier ein bisschen und dort ein bisschen, sondern er hat sozusagen als dieser neue Mensch die Sünde getilgt, die durch Adam in diese Welt gekommen war. Es ist die Sünde des Menschen, der glaubt, in Selbstüberschätzung Gott sein zu können. Es ist die Sünde des Menschen, der glaubt, besser zu wissen, ohne Gott sein Leben Bedeutung geben zu können. Es ist jene Sünde, die sich selbst behauptet gegen Gott. Jene Sünde, die versucht, selbst wie Gott zu sein, um Macht anzuhäufen und Macht über andere zu bekommen. Es ist jene Sünde, die dafür sorgt, dass in dieser Welt es immer wieder Ungerechtigkeit und Opfer gibt. Wo Menschen andere Menschen knechten, ausbeuten, töten, verfolgen. Wir lesen gerade ja in diesen Tagen, wie immer durch die gesamte Geschichte, der Menschheit hindurch, dass es immer Situationen gab, in denen andere durch Menschen zu Tode gebracht wurden. Auch die Bibel ist voll davon. Kain und Abel. Kain, der seinen Bruder erschlug. Mose, der seinen Groll und seine Jähzorn nicht unter Kontrolle hatte und einen ägyptischen Aufseher erschlug. David, der Spaß und Sehnsucht und Leidenschaft nach Bathsheba hatte, der Frau, die ihm nicht gehörte und der den Mord an ihrem Ehemann in Auftrag gab. Die Bibel ist voll davon. Die Apostel wurden gekreuzigt, sind gestorben, wurden verfolgt. Die ersten Christen wurden getötet. Immer wieder haben Menschen versucht, über andere Menschen Herrschaft auszuüben. Immer wieder haben sie versucht, sich selbst an dieser Stelle Gott gleich Bedeutung zu geben. Wir erleben das im Alltag, im Kleinen ja auch. Manchmal werden wir sogar auch als Eltern schuldig, indem wir unsere Kinder so trainieren. Indem wir danach fragen, wer war besser in der Schule? Wir stellen Fragen, die antreiben, die da dem Kind beibringen, du musst ganz oben sein, du musst der Beste sein, du musst Leistung bringen, du musst Ellbogenmentalität lernen, lass dir nichts gefallen, setz dich durch. Dahinter steckt diese Ursünde des Menschen, der versucht, sich selbst zu behaupten. Und wir bringen an dieser Stelle sozusagen freiwillig anderen Göttern als dem lebendigen Gott Opfer. Wir opfern uns, indem wir dem Ehrgeiz huldigen. Wir opfern der Feigheit, indem wir schweigen vor Gott und vor den Menschen. Wir beugen uns freiwillig vor Menschen, die Einfluss haben und wo wir für uns Nachteile empfangen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Jesus Christus ist ein einziges Mal als Opfer dargebracht worden, um die Sünde zu tilgen. Christus nahm all das auf sich. Christus selbst wurde Opfer und macht damit deutlich, dass Gott sich auf die Seite der Opfer stellt. Dass Gott nicht bei denen ist, die Macht über andere erzwingen, um zu unterdrücken. Jesus sagt selber, in der Welt ist es so, dass die Oberen immer auf Kosten der Untergebenen ihre Macht aufbauen. Sie herrschen sozusagen durch Unrecht. Unter euch soll es anders sein. Wir sollen einander dienen. Vorletzte Woche sprachen wir über die Gesinnung Jesu nach Philipper 2, Vers 5 folgend. Seid gesinnt, wie Christus auch war, der losließ, was ihm Prestige, Ansehen und Macht hätte geben können. Er wurde Diener, er wurde einer von uns und er wurde in der Hierarchie der Menschen Diener, der sich bückte, der sich nicht zu schade war, den niedrigsten Dienst zu tun, die Füße zu waschen, die unterste Sklavenarbeit zu tun. Als Zeichen dafür, dass mit ihm und durch ihn etwas anderes begonnen hat. Dass es nicht mehr darum geht, sozusagen übereinander zu stehen und übereinander zu herrschen und einander zu unterdrücken. Weil er dafür starb, weil er diese Sünde mit sich nahm ans Kreuz und entwertet hat. Und damit den Weg freigemacht hat, anders leben zu können. Gott wird uns am Ende der Tage einmal fragen, wenn wir gestorben sind, wo wir anderen Menschen Anlass gegeben haben, durch unser Unterlassen Opfer zu werden. Wo ist ein Mensch durch mein Schweigen gemobbt worden? Wo habe ich durch mein Verhalten dazu beigetragen, dass ein anderer verletzt wurde? Wo sind meine Witze immer so angelegt, dass ich gut dastehe und einer immer in der Gruppe blamiert ist? Ein beliebtes Spiel unter Männern, wo es um Hierarchien geht. Einer muss immer einen Witz auf Kosten eben eines anderen machen. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 25 erzählt Jesus das Gleichnis von dem Gericht am Ende der Zeit, wo Jesus uns fragen wird: Ich war nackt, habt ihr mich gekleidet? Ich war arm, habt ihr mir gegeben? Ich war im Gefängnis, habt ihr mich besucht? Und die Leute werden sagen: Wann war das so? Wann wäre das so gewesen? Haben wir da was verpasst? Und Jesus würde wahrscheinlich sagen: Ja, ihr habt weit vorher verpasst, anders zu denken. Ihr habt nicht gelernt und nicht verstanden, dass mit meinem Tod am Kreuz eine Umwertung stattgefunden hat. Ihr habt nicht verstanden, dass die Herrschaft der Liebe sozusagen eine andere Macht in sich trägt. Da, wo ihr dient, da, wo ihr liebt, da, wo ihr euch bückt, ist Gott mit seiner Kraft mit euch. Es ist eine andere Herrschaft, die Herrschaft der Liebe. Es ist ein anderer Umgang, der daraus erwächst, als ihr das kennt aus der Welt, in der ihr lebt. Und wenn ihr so denken lernt, so würde Jesus wahrscheinlich Nachhilfe geben, dann würdet ihr mehr diejenigen sehen, die schwach sind, die entmachtet sind, die ohne Lobby sind. Dann könntet ihr mehr sehen von den Menschen, die Not haben. Ihr könntet offensiver in der Liebe leben. Ihr könntet mehr von dem weitergeben, was ihr selbst durch mein Opfertod empfangen habt. Vergebung, Liebe, Neuanfang. Ihr könntet dienen, wie ich euch gedient habe. Ihr könntet segnen, wie ich euch gesegnet habe. Ihr könntet Gaben verteilen, wie ich euch Gaben geschenkt habe. Ein einziges Mal ist Jesus für diese Sünde gestorben und Gott hat sich fortan auf die Seite der Schwachen, der Entmachteten, der Kranken, der Einsamen, der Opfer gestellt. Gott selber hat sich zum Opfer gemacht und hat die Sünde ans Kreuz genagelt, damit wir anders leben und anders leben können. Und wer sich einlässt auf diesen Jesus und wer sich einlässt auf die Botschaft, dass dieses alles geschehen ist für uns, dass wir Vergebung für unsere Schuld, dass wir einen Neuanfang für unser Leben schon hier erfahren können, wenn wir glauben, dass Christus stellvertretend das am Kreuz für uns erstritten hat, dann, so der Schreiber des Hebräerbriefes, dann können wir uns auf die Zeit freuen, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt. Er kommt dann nicht, um die Sache mit dem Kreuz und der Schuld noch einmal zu regeln. Das ist geklärt. Die Schuldfrage ist am Kreuz entschieden, ein für allemal. Paulus schreibt: Unseren Schuldbrief hat er mit hinaufgenommen ans Kreuz. Es ist ans Kreuz genagelt, was unsere Schuld war. Wir empfangen aus seiner Hand Vergebung und Kraft und Neuanfang für die Nachfolge und ein neues Leben nach seinen Maßstäben. Das gelingt nicht am ersten Tag vollkommen. Das ist ein Weg, aber dieser Weg, zu dem lädt uns Jesus ein. Und mancher mag vielleicht Angst haben und bedenklich fragen: Ja, heißt das nicht am Ende, wenn man diesen Weg geht, dass man irgendwie unter die Räder kommt? Kann passieren. Aber wir leben von der Hoffnung auf eine Auferstehung bei Gott in Herrlichkeit. Wir werden auferstehen. Der Schreiber sagt: Christus kommt ein zweites Mal ohne Sünde und dann denen zum Heil, die auf ihn warten. Wenn Jesus wiederkommt, dann beginnt etwas Neues. Dann beginnt etwas anderes. Dann beginnt Herrlichkeit. Wir Menschen können von Herrlichkeit immer nur in irdischen Bildern reden. Von der Herrlichkeit Gottes, von dem himmlischen Jerusalem haben die Menschen gesprochen mit dem, was sie an paradiesischen Zuständen sich in der Wüste nur vorstellen können. Wasser im Überfluss. Es wird Bäume geben, die immer grün sind. Es wird angenehm temperiert sein. Man wird nicht sich zu Tode schwitzen, sondern es wird wunderbar sein. Die Städte werden und die Straßen werden nicht staubig sein. Nein, sie werden mit Gold gepflastert sein. Herrlichkeit. Vorgestellt in Bildern, die Menschen denken können, um zu beschreiben, es wird wunderbar sein, dermaleinst bei Gott. Etwas ganz Neues wird geschehen. Und Paulus schreibt ja im Korinther 15, gerade auch, wenn es um das Auferstehungskapitel dort geht, im Auferstehungskapitel schreibt er, dass wir einen neuen Leib bekommen werden. Wie der aussieht, wissen wir nicht. Ein Auferstehungsleib. Aber wir werden erneuert, umfassend erneuert. Wir werden in einer Welt leben, in der Gott regiert. Wir werden in einer Welt leben, in das, was Gott bestimmt. Liebe und Barmherzigkeit, das wird von allen gelebt werden. Er wird abwischen, alle Tränen. Er wird verbannen, alle Krankheit, allen Schmerz. Es wird Herrlichkeit sein, wird wunderbar sein bei ihm. Dafür ist Christus gekommen. Einmal am Ende der Zeit. Einmal, um für die Sünden aller zu sterben. Einmal, um sich auf die Seite der Opfer grundsätzlich zu stellen und zu sagen, mit mir beginnt ein anderes Leben aus der Kraft der Liebe und der Vergebung. Ich habe für euch alles bezahlt. Ihr könnt von der Frage der Schuld frei leben. Ihr müsst nicht mehr selber vor euch so leben, dass ihr euch imponiert. Wenn ihr in meiner Gesinnung unterwegs seid, das imponiert Gott. Das wird Gott sehen. Wer Christus folgt, wer dem Vater dient, sagt Jesus, den wird der Vater ehren. Wer dort ist, wo ich bin, wer dorthin geht, wo ich hingehe, wer in der Gesinnung meines Herzens unterwegs ist, den wird Gott ehren. Der macht das nicht umsonst. Gott lässt sich nichts schenken. Gott freut sich, wenn er in unseren Herzen Menschen findet, die sich von ihm berühren lassen und für seine Liebe unterwegs sind. Und einmal, wenn wir sterben werden, einmal, wenn wir sterben werden und wenn wir im Gerichtssaal Gottes stehen, werden wir von Christus freigesprochen, weil wir ihm geglaubt haben. Weil sein Opfertod für uns nicht umsonst war. Weil er für uns starb und weil auch er unsere Schuld mit auf sich genommen hat und weil wir ihm vertrauen. Und dann beginnt Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Unbegrenzt. Leben in der Gegenwart und in der Freude Gottes. Karfreitag ist der höchste Feiertag, weil Christus starb. Karfreitag ist der Tag, weil Christus unsere Schuld auf sich nahm. Deshalb der höchste Feiertag. Am Kreuz hat Christus unsere Schuld bezahlt. Wir können keinen Karfreitag denken ohne Ostern. Auch wenn wir besonders innehalten am Karfreitag, so ist es doch so, dass dieser Tag schon unter dem Zeichen der Auferstehung gefeiert wird, von der wir wissen, dass sie geschah. Aber umso tiefer und umso größer können wir verstehen und erfassen, dass Christus für uns starb. Dass er einmal kam und damit alles anders wurde, weil er am Kreuz unsere Schuld auf sich nahm, die Schuld der ganzen Welt. Und weil er den Weg freigemacht hat ins Vaterhaus. Deshalb können wir uns freuen und deshalb dürfen wir dem Wiederkommen Jesu Christi mit Zuversicht und Freude entgegensehen. Amen.